ich werde heute, bevor ich auf Wittgenstein eingehe, doch noch die Gelegenheit wahrnehmen, etwas auf die hochschulpolitische Situation zu verweisen. Sie werden vermutlich in den Nachrichten gehört haben, gelesen haben, dass es eine Rektoratsbesetzung gab gestern am Nachmittag. Die Sache ist so geplant gewesen, dass die österreichische Hochschülerschaft wollte das Rektorat besetzen am Nachmittag und hat schon schon vorplanend für heute 9 Uhr die Presse eingeladen, darauf hingewiesen, dass es eine Pressekonferenz aus dem Arbeitszimmer des Rektors geben wird am Freitag am Vormittag. Und diese Versuche der Studierenden sind aber irgendwie abgefangen worden. Das Rektorat ist entsprechend zugesperrt worden. Als das herausgekommen ist, hat eine Gruppe von 300 Studierenden, Anfang waren es glaube ich mal 50, 60, hat die Türe zur Garderobe vor dem Senatssitzungssaal eingetreten und die Türe vom Senatssitzungssaal ebenfalls sozusagen gewaltsam geöffnet und ist dort eingedrungen in den Senatssitzungssaal. Der Senat hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon für Beratungen zurückgezogen in eine gesicherte Umgebung und die Nacht haben die Studierenden im Senatssitzungssaal verbracht. Polizei war vorhanden, hat sich aber im Hintergrund gehalten und um 9 Uhr wird es heute eine Pressekonferenz gegeben haben, von der ich jetzt noch nichts weiß. Nikolaus, wart ihr länger dort? Vielleicht könnt ihr was berichten diesbezüglich. Darum schaust du so verschlafen aus. Also dann vielleicht die neuesten Neuigkeiten von dort. Es gab schon. Was ist dort passiert? Ich habe mitgebracht und wollte fragen, wie weit das bekannt ist und würde das zumindest hier zur Kenntnis bringen, den offenen Brief der Hochschülerinnenschaft an den Rektor. Kennen Sie den? Ich denke, dass es schon wichtig ist, wiederum ein bisschen Zeit von Wittgenstein abzuschneiden und auf diese Sachen einzugehen, denn das betrifft Entwicklungen, die den Rest Ihres Studiums begleiten werden. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass im Moment die gesamte Studiensituation rechtlos ist. Die allgemeine Lage ist die, dass die Studienkommissionen und die Studiendekaninnen, die bisher die Kompetenz hatten, keinerlei rechtliche Kompetenz mehr haben, eingeladen worden sind vom sogenannten Studienpräses. Das ist die Person, die in Zukunft für die gesamte Universität die Lehre zu verantworten hat, eingeladen worden sind, kommissarisch die Aufgaben weiter zu erledigen. Das machen sie sozusagen aus Freundlichkeit, ohne Rechtsverbindlichkeit. De facto, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, die gesamte Uni Wien ist rechtlich im Moment am Vizerektor Mettinger, hängt sie von den studientechnischen Sachen. Also wenn Sie da Beschwerde oder sowas haben, muss das alles der Vizerektor Mettinger machen, sonst gibt es nichts. Der Grund für diese Situation ist der, ich kürze es ein bisschen ab, aber ich glaube, es ist eine vertretbare Abkürzung, dass der Rektor Winkler eine sehr spezifische Strategie eingeschlagen hat, um die Macht der Fakultäten und Institute zu brechen. Die sind ihm zu etabliert. Das ist eine, das muss man schon auch sehen, eine historische Vorgabe, wo Leute zusammensitzen, die sich jahrzehntelang zum Teil schon zusammengearbeitet haben und nicht leicht bewegt werden können und wollen. Die große Idee von Mettinger ist, das alles zu von Winkler ist, das mehr oder weniger zu zersplittern und in disponiblere, kleinere Einheiten aufzuteilen. zu teilen. Das sind die berühmten 18 Fakultäten, die übrigens gestern im Senat beschlossen worden sind. Der Senat hat mit Ach und Weh zugestimmt, dass es 18 Fakultäten geben wird. Bei diesen 18 Fakultäten wird es irgendwie nicht das Ende haben, denn der Universitätsrat möchte weniger als diese 18 Fakultäten. Dem ist es zu aufwendig. Der möchte das Ganze etwas gebündelter wieder haben, was direkt im Unterschied vom Motiv her ist zu dem, was der Rektor sagt. Der Rektor möchte diese disponibleren Verhältnisse schaffen. Die Schwierigkeit für diese, mit der er sozusagen konfrontiert ist, ist eben die der etablierten Macht- und Herrschaftsansprüche. Und um diese etablierten Ansprüche mehr oder weniger zu umgehen, hat er alles, was bisher an Fakultäten und Instituten gibt, in den Entscheidungsprozess überhaupt nicht einbezogen. Das führt dazu, dass es ab 1. Jänner keine sinnvollen Konsultations-, Diskussions- und Handlungsgremien mehr gibt. Und unter anderem, und dazu, das muss man deswegen wissen, weil diese Konsultationsgremien, also zum Beispiel die Dekanate, dafür verantwortlich sind, dass die Studienprogrammleiter und Studienprogrammleiterinnen gewählt und bestimmt werden. Also man hat versucht, alles das, was bisher gegeben hat, aufgrund der neuen Planungen nicht zu berücksichtigen, und damit ist natürlich keinerlei Arbeit geschehen in den ganzen Sachagenden, die für Sie und für uns notwendig sind. Also um an einer Stelle zu nennen, wo wir am Institut für Philosophie uns damit jetzt herumschlagen müssen, was Sie eben auch interessiert, ist die Lehre für das nächste Studienjahr muss vorbereitet werden. Für diese Lehre gibt es immer, muss es geben, Lehraufträge. Kein Mensch weiß, welche Lehraufträge wir kriegen werden. Kein Mensch weiß, wie die Lehraufträge herausgefunden werden soll, wer die Lehraufträge bekommt. Diejenigen, die bisher Lehraufträge gehabt haben, sitzen auf dem Trockenen. Wir haben zum Beispiel einen ersten Durchgang interner Erhebung, was machen die Kolleginnen und Kollegen im nächsten Studienjahr. Dabei stellt sich heraus, dass im nächsten Studienjahr von der internen Planung her null Stunden Genderforschung angeboten werden. Wie wird das ergänzt? Das ist vorgeschrieben im Studienplan. Lässt sich das ein Chef irgendwie einfallen? Gibt es Verfahren, Mechanismen, in denen das ausgehandelt wird? Nichts davon ist deutlich, muss sozusagen on the fly geschehen. Und die österreichische Hochschülerschaft in ihrer Aktion, würde ich jetzt einmal sagen, reagiert auf diese systematische Austrocknung der bisher vorhandenen Beratungs- und Konsultationsorgane. Wobei man zur fachlichen Orientierung noch dazu sagen muss, dass es hier tatsächlich zwei unterschiedliche Verantwortlichkeiten gibt. Die eine Verantwortlichkeit ist das Gesetz selbst. Das Gesetz sieht einfach nicht mehr das vor, was es früher gegeben hat an Konsultationsorganen. Und insofern ist die Stellungnahme, die Intervention der österreichischen Hochschülerschaft zum Teil tatsächlich eher an den Gesetzgeber gerichtet und nicht so sehr an das Rektorat, das im Rahmen des Gesetzes bestimmte Umsetzungen zu beschließen hat. Zweitens aber ist im Gesetz nicht verboten, dass es Überlegungen in den einzelnen Institutionen gibt, darüber, wie man Rückfragen, kollaborative Mechanismen, Gremien, Kollegien, Begründungs- und Präsentationspflicht einführt. Nicht nur ist es nicht verboten, sondern wie sich beim Studium der Entwicklung in Österreich zeigt, haben alle die Universitäten, bei denen ich es jetzt jetzt recherchiert habe, das ist Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg, alle diese Universitäten haben in ihrem provisorischen Organisationsplan hineingeschrieben, Fakultätskollegien, Institutskollegien. Das heißt, die haben versucht, das Maximum von dem, was zu machen war, an dieser Art von Mitbestimmung fortzuschreiben. Und die Universität Wien glänzt dadurch, dass sie aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, gerade extra und ausgerechnet den Putsch von oben produziert hat und sagt, nein, das brauchen wir nicht. Und der Vorsitzende des Senates ist an dieser Stelle mit dem Rektor eher einverstanden, dass er sagt, wir haben immer so viel Zeit verloren in den Kommissionen, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir entscheiden das lieber so schnell und ohne Beratung, ist doch viel effektiver. Man stelle sich vor, den volkswirtschaftlichen Gewinn, wenn die Arbeitsstunden dieser hochbezahlten Herren nicht vergeudet werden, dadurch, dass man berät mit anderen Leuten. Das ist die Situation, die vorgegeben wird im Moment von der Universitätsleitung. Und in dieser Richtung, würde ich mal sagen, muss man sehen, dass die Aktion der österreichischen Hochschülerschaft wirklich einmal eine Showaktion und eine Gewaltaktion, die aber auch als eine Notwehraktion gesehen werden kann, ist, weil es lässt sich anders machen. Es ließe sich anders machen. Es ist nicht so, dass das nicht sehr wohl zu verantworten wäre, diese Art des Vorgehens. Letzte Bemerkung dazu, als ob das nicht genug wäre, gibt es dann noch einen zusätzlichen Hinweis, und den muss man auch ansprechen und in seiner Schwierigkeit sehen, denn auf diesen Hinweis, dass man im Organisationsplan in Österreich sonst auch, dass er drinnen hat und dass es doch interessant wäre, das auch für die Universität Wien festzulegen. Auf diesen Hinweis kommt vom Rektorat die Auskunft, jetzt habt ihr so viel neue Freiheit und ihr wollt es schon wieder regulieren. Die neue Freiheit besteht darin, dass die Fakultäten, die eingerichtet werden, nun tatsächlich, das ist richtig, sich so Gedanken darüber machen können, wie sie ihre eigenen Dinge organisieren. Und etwas von der Attraktivität dieser Zustände muss man zugeben. Es wird möglicherweise an theologischen Fakultäten, an der juridischen Fakultät, an der Naturwissenschaft, an den Nachfolgefakultäten der Naturwissenschaft unterschiedliche Bedürfnisse geben dafür, was man da beraten soll und wie man es berät. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Es ist aber eine vergiftete Freiheit an dieser Stelle, das würde ich doch wohl sagen, weil wozu es führt, und vermutlich ist das auch eine der Hintergedanken in der Strategie, ist, dass wenn wir, sagen wir mal, wir haben jetzt 15 Fakultäten, wenn sich Rektorat und Senat keine Gedanken darüber machen, welche Beratungsgremien in all diesen Fakultäten durchgeführt werden sollen, eingerichtet werden sollen, dann stehen sie vor einem großartigen Dividend Impera, also als Chance, nämlich es wird ein paar Fakultäten geben, die sagen, es braucht man nicht, und da die Professoren das sowieso die Mehrheit an dieser Stelle haben, werden sich da die Professoren durchsetzen und werden also zwei Drittel der Bediensteten aufgrund der gegenwärtig vorhandenen Stimmen Situation einfach überstimmen, und es wird halt dann Fakultäten geben, die haben keine Beratungsgremien, die haben keine Berichtspflicht, und die reduziert sich, das, was sich dann darauf reduziert, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der dort Bediensteten wirklich die einzigen Leute sind, die in dieser Fakultät noch irgendetwas zu sagen haben. Es gibt dann noch nicht einmal ein Forum, in dem irgendetwas anderes ausgesprochen werden kann, was die drei Viertel der Fakultät allenfalls interessiert. Und andererseits gibt es dann vielleicht Fakultäten, also die Philosophie, habe ich schon gesagt, wird vermutlich mit der Erziehungswissenschaft gemeinsam eine Fakultät werden. Also die hat mit Garantie ein Beratungsgremium, das kann ich hier schon mal voraussagen. Und 3, 4 andere wird es auch geben, die solche Beratungsgremien haben. Und diese Beratungsgremien werden dann wieder nach unterschiedlichen Kriterien funktionieren. Es wird also keine Möglichkeit geben, einen Prozess in der Universität einigermaßen homogen durchzuführen, der etwas zu tun hat mit Meinungsbildung. Mit Meinungsbildung, geregelter Meinungsbildung von der Basis in den Sachen der jeweiligen Fakultäten. Und das wird es dem Rektorat natürlich extra einfach machen, sich die Sachen separat herzuholen und Strategien des Splittings zu betreiben. Also das ist die Situation, die Gefahr, die ich im Moment sehe. In dem Zusammenhang habe ich Ihnen hier diese Page noch einmal aufgezeigt. Es gibt eine Mailingliste, die ich etabliert habe zur Diskussion dieser Situation und der Entwicklungen. In dieser Mailingliste, in den Archiven finden Sie im Prinzip auch das, was ich hier jetzt mitgebracht und vorbereitet habe. Ich wäre es darum nur sehr ausschnittweise Ihnen jetzt hier zur Kenntnis bringen. Sie können sich in diese Mailinglist subskribieren. Sie sehen es hier unten. Es ist also philo.at/mailman/listinfo/epoche. Epoche, also Epoche heißt Beginn einer neuen Zeit und Epoche heißt Zurückhaltung, methodisch geordnete Zurückhaltung nach Husserl und das spielt sozusagen, also der Name dieser Liste spielt mit diesen beiden Bedeutungen. Was ich Ihnen also jetzt noch abschließend kurz vorlesen möchte, ist dieser Brief der ÖH, die Diskussion darüber, die ich unter anderem geführt habe mit der Frau Ferro von der Österreichischen Hochschülerschaft, können Sie da drinnen dann lesen. Dieser offene Brief der Hochschülerinnenschaft, der übrigens auch auf der Homepage der ÖH zu finden ist, ist vom 5. Jänner und liest sich folgendermaßen: Sehr geehrte Magnifizenz, CEO Dr. Winkler. Ich hoffe, dass ich heute über die Runden komme. Die Hochschülerinnenschaft an der Universität Wien benachrichtigt Sie hiermit, dass wir keine weiteren Gespräche über den Organisationsplan mit Ihnen führen werden, denn der von Ihnen erstellte Organisationsplan ist aus unserer Sicht für die Universität Wien nicht tragbar, wurde autoritär von Einzelpersonen erstellt, ohne mit Einbeziehung der Studierenden, des Mittelbaus, der externen Lektorinnen, der allgemeinen Bediensteten und der überwiegenden Mehrheit der Professorinnen, zerstört die demokratischen Strukturen der Universität endgültig, bedingt eine willkürliche Gliederung der Universität Wien, ohne Rücksichtnahme auf Evaluierungen oder wissenschaftliche Kriterien. Die bis jetzt mit Ihnen geführten Gespräche, Anführungszeichen, welche Sie uns erst nach energischer Einforderung gewährten, brachten trotz konstruktiver Mitarbeit unsererseits keine Ergebnisse und keinen nennenswerten Entgegenkommen von Ihnen. Stattdessen halten Sie in uneinsichtiger Art und Weise weiter an Ihrer autoritären, willkürlichen Vorgehensweise bei der Umsetzung des Universitätsgesetzes an der Universität Wien fest. Gut, lasse ich da mal dabei, damit Sie den Tenor, den Duktus kennen, um den es hier geht. Ich habe in der Diskussion selber so ein bisschen die Frage gestellt, welche Art von Politik macht man, welche Art von Politik ist damit markiert und welche Alternativen von Politik gäbe es. Diese Debatte führt direkt zur Frage, ist es eine politisch legitime Aktion, die Türen der Garderobe zum Sitzungssaal einzutreten, ja oder nein. Das verlagern wir ins Seminar über Ethik, würde ich sagen. Dazu habe ich hier nichts zu sagen, es sei denn, Sie wollen etwas dazu sagen. Mir ist es wichtig, Ihnen das jetzt noch einmal vor Augen geführt zu haben. Damit mache ich es zu Ende. Ja?
Banale Frage für das nächste Semester. Gibt es einen Studienplan?
Studienplan gibt es. Es gibt einen Es gibt auch Ja, es gibt auch, also Studienplan ist ja die Regelung des ganzen Studienganges, das gibt es sowieso. Es gibt auch ein Lehrveranstaltungsangebot, das gibt es schon. Das ist aus dem vergangenen Jahr weitergeschrieben. Das kommt und da gibt es auch die entsprechenden Lehraufträge. Das wird sich jetzt, also bis das entsprechend verkündet wird, wird sich wahrscheinlich auch verzögern, noch aus technischen Gründen, aber das steht im Prinzip. Nicht in allen Fällen, an der Stelle hakt es auch an bestimmter Stelle, zum Beispiel, das ist ein zwar unwichtiges, aber doch sozusagen auch ein bisschen sprechendes Detail in dieser ganzen, man muss es wirklich sagen, überhasteten Umgestaltung, ist niemandem so richtig aufgefallen, dass es früher so etwas gegeben hat wie nicht bezahlte Lehraufträge. Das ist eine jahrzehntelange Praxis, wo man gesagt hat, es gibt immer wieder Leute, die wollen Lehraufträge, weil eine Lektorin zu sein schon mal ein gewisses Renommee hat, weil sie eh viel verdienen, weil sie gerne mit den Studierenden was machen wollen. Die bieten Lehre an. Diese Geschichte muss über Lehraufträge laufen, weil man nach dem Prinzip vorgeht von der sogenannten Venia Legendi. Also wenn man hier eine Vorlesung, eine Lehrveranstaltung anbietet an der Universität, muss man qualifiziert sein. Man ist global qualifiziert als Habilitierte oder auch als Angestellte. Wenn man nicht habilitiert und nicht angestellt ist, dann wird man qualifiziert für eine bestimmte Lehrveranstaltung und dazu braucht man einen Lehrauftrag. Das muss, sagen wir, fachlich geprüft werden. Und diese fachlich geprüften Lehraufträge, wenn auch nicht bezahlt, haben eine gewisse Rolle gespielt in unterschiedlichen Instituten auf unterschiedliche Art und Weise. Bei uns gibt es auch eine ganze Reihe. Das ist unter der Wahrnehmungsschwelle der neuen Gesetzgeber. Es gibt nicht. Es gibt keine nicht remunerierten Lehraufträge und zwar ab jetzt schon nicht. Ja. Das heißt, das ist der eine Punkt, wofür das Sommersemester die große Unklarheit ausgebrochen ist. Was machen wir mit nicht remunerierten Lehraufträgen? Die sind sozusagen ruled out of existence. Ja. Das kann nicht mehr geschehen, ist aber angekündigt und ist abgemacht. Ja. Der Grund von der anderen Seite ist der, dass die ganze Lehrauftragshandling, das ganze Lehrauftragshandling ist umgestellt worden. Das sind jetzt Arbeitsverträge eines neuen Typus und ein Lehrauftrag ist ein Arbeitsvertrag und ein Arbeitsvertrag muss bezahlt werden. Darum kann es keine nicht bezahlten Arbeitsverträge geben. Und der Studiendekan, der das alles freiwillig macht, weil er gar nicht mehr im Amt ist, ist im Moment, so viel ich höre, kräftig am Rechnen, wie man das machen soll, wie man die notwendigen nicht remunerierten Lehraufträge noch doch hineinrechnet oder sonst was in bezahlte Lehraufträge. Also das sind die Arten, das ist die Art von Problem, mit denen man es zu tun hat. Dann gehe ich über zu unserer Agenda und beziehe mich jetzt wieder auf das Big TypeScript. Wir sind hier beim Verstehen und beim amorphen Verstehen. Und Sie erinnern sich, ich habe Ihnen das letzte Mal eine Gliederung vorgeschlagen für diesen Punkt 2. Mit dieser Gliederung ist beabsichtigt gewesen, die gedankliche Infrastruktur ein wenig herauszuarbeiten, die Wittgenstein hinein produziert hat in diese Zettelkompilationen. Nicht? Also nochmal zur Erinnerung, in den großen Arbeitsbüchern der 30er Jahre kommt es chronologisch. Das wird abgetippt, zerschnipselt, neu organisiert und worüber wir jetzt reden, ist das Organisationsprinzip in dieser Zeit 1931-32, das diesen Zetteln aufgeprägt worden ist, dass ein sehr transitorisches Organisationsprinzip ist, denn die Sachen kommen von anderswoher und gehen woanders hin. Ich werde am Ende dieses Semesters, das heißt, da bleibt mir eigentlich nur die nächste Stunde, doch da werde ich nächste Stunde noch darauf zurückkommen, werde ich Ihnen, um den Kreis zu schließen, zeigen, wohin die gehen, und zwar im speziellen Fall des Beginns der philosophischen Untersuchungen. Der Beginn der philosophischen Untersuchungen findet sich im Big TypeScript unter 7. Der Begriff der Bedeutung stammt aus einer primitiveren Auffassung der Sprache her. Das ist der Beginn des nächsten Punktes hier, Bedeutung. Hier, da finden Sie es, um an das jetzt nochmal hier zurück zu verweisen, wenn wir schon, na, da waren wir eigentlich nicht, hier wollte ich eigentlich her. Hier, dieses Punkt 3, Bedeutung, das ist inhaltlich das, was der Beginn der philosophischen Untersuchungen ist. Da will ich Ihnen sozusagen zeigen dann ein bisschen, wie das dort hinein einfließt. Aber hier im Moment beschäftigen wir uns also mit einer vergänglichen Infrastruktur, die eine Bedeutung deswegen hat, würde ich jetzt mal erläuternd dazu sagen, weil sie zwischen dem Konzept des an einem Tag fällt mir das und das ein, es ist noch komplizierter, das muss ich dazu sagen, die Taschennotizbücher, die kleinen Notizbücher, von denen wir auch einige haben, das sind wirklich Dinge, wo er einfach hineinschreibt, Proben, Tests und so weiter, die Gedanken, wie ihm kommen. Das ist in den kleinen Notizbüchern. Dann kommen die großen Schreibbücher. Diese Schreibbücher kann man nicht richtig charakterisieren. Da war ich gerade dabei, darum muss ich mich da etwas korrigieren. Die kann man nicht richtig charakterisieren, dass er da hineinschreibt, was ihm am Tag an Ideen kommt. Das ist schon organisiert in einer Weise, aber es ist doch organisiert durch zeitliche Nachbarschaft und durch Ideenassoziation. Und dieses Prinzip wird aufgegeben, nicht zugunsten eines Gesamtprinzips, sondern zugunsten dieser Mikroordnung, die ich Ihnen am speziellen Beispiel 2 jetzt eben aufweisen möchte. Ich hatte die 7 Punkte Ihnen das letzte Mal schon genannt. Ich sage es nochmal stichwortartig. Es beginnt mit dieser Unterscheidung im Zusammenhang mit Verstehen amorph und propositional. Er führt von dieser Unterscheidung amorph und propositionales Verstehen. Da muss man übrigens, ich leiste mir diesen Zwischeneinschub im Hinblick auf die gestrigen Bewerbungsvorträge, weil eine oder andere dort vielleicht gesessen sind. Es gab einen Vortrag, den ersten Vortrag von Klaus Sachs-Hombach, der sehr viel über Bilder arbeitet, und der hat als eines der Motive seiner philosophischen Arbeit über Bilder, hat er genannt Untersuchung von nicht-propositionalem Verstehen. Also das ist ganz sinnvoll, das hier mit reinzunehmen, denn so wie es der Wittgenstein hier zu Beginn bespricht, ist das propositionale Verstehen dasjenige, das Strukturen und Nachvollziehbarkeit hat, und das amorphe Verstehen ist dasjenige, was mehr mit dem Gut-Feeling, wie man das auf Englisch sagt, also mit dem ich verstehe dich ja so gut oder sowas zu tun hat, also mit Emotionen und Befindlichkeiten, sowas ähnliches. das Bild verstehen, so wie es der Sachs-Hombach gestern angesprochen hat, ist ein nicht amorphes Verstehen, das aber trotzdem nicht propositional ist. Oder die Frage ist, inwiefern gibt es das? Kann man hier ergänzend dazu sagen. Es ist der Hinweis auch deswegen, denke ich, da angezeigt, weil unter Punkt 6, komm gleich darauf, Wittgenstein selber über das Bildverstehen redet und die dieses Thema Bilder herbeizuzitieren als Prüfbereiche, als Themenbereiche, von denen her ein Blick auf das Verstehen, ein Licht auf das Verstehen fallen kann, ist etwas, was bei Wittgenstein immer wieder vorkommt. Aber gut, Ende des Exkurses. Was ich sagen wollte, ist an der Stelle, an der man unterscheidet zwischen einem strukturierten Verstehen, einem sprachlich strukturierten Verstehen und einem amorphen Verstehen, kommt zu dieser Frage, ja, wo liegt denn die Grenze der Sprache? Also, so wie ich es gerade gesagt habe, gibt es eine Bildsprache, gibt es eine Sprache der Emotionen, gibt es eine Sprache der Gesten? Wenn man diese Frage stellt, wo ist die Grenze der Sprache, dann hat das sozusagen auch die Implikation, die ja an den Traktatus erinnert, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen der Sprache sind nicht in der Sprache selber zu nennen, denn Nennen ist schon etwas, was in der Sprache geschieht, und dennoch hat Sprache eine Grenze, mit der wir umgehen müssen. Und ich sage das jetzt eben bewusst mit umgehen müssen. Umgehen müssen ist was anderes als darüber zu sprechen. Also ein Thema, das beim Wittgenstein, beim frühen, aber auch immer beim späten immer wieder neu aktuell ist, man kann es sich mit dem über etwas sprechen zu leicht machen. Man kann man muss sich der Frage stellen, wenn ich über Bedingungen von Sprachverständlichkeit rede, mit wie viel Recht rede ich darüber? Darüber habe ich aber in dem Kommentaren zum ersten Absatz, zum ersten Abschnitt her genügend gesagt. Metalogik, Metaphysik, Stichwort. Also das kommt jetzt hier wieder rein. Als zweites, viertens, fünftens ist diese interessante Idee, dass eine Abfolge eigentlich. An der Stelle sieht man sehr, sehr schön, wie die Infrastruktur beim Wittgenstein läuft. Es gibt einen passiven Aspekt vom Verstehen, es gibt einen aktiven Aspekt im Verstehensvorgang und es gibt einen Übergang, das ist das Mittlere. Das Verstehen passiv wird eingeführt, ich gehe da vielleicht gleich auf den Text ein, nicht? Unter dem Thema, geben wir denn den Worten, die uns gesagt werden, willkürliche Interpretationen? Also ich habe das lokalisiert hier auf dieser Seite. Geben wir denn den Worten, die uns gesagt werden, willkürliche Interpretationen? Kommt nicht das Erleben des Verstehens mit dem Erlebnis des Hörens der Zeichen, wenn wir die Sprache der anderen verstehen? Sie sehen in einem solchen Zusammenhang. Übrigens, das ist doch wertvoll hier zu bemerken, dass der Wittgenstein alles andere als rigoros ist. Da kommen plötzlich diese Erlebnismomente wieder, ja? Momente des Amorphen. Er ist da also keineswegs so rigide wie bestimmte sozusagen eingeschworene Sprachanalytiker, die sagen, oder auch wie er selber, nicht? Er sagt selber natürlich immer wieder auch so etwas wie, und was mit dem Erleben zu tun hat, interessiert uns überhaupt nicht. Was mit Psychologie zu tun hat, muss gänzlich aus unserer Betrachtung ausgeschlossen werden. Solche Äußerungen kommen immer wieder vor, sind aber auch im Gegensatz zu sehen, zu solchen Äußerungen, die nun etwas mit Erlebnis zu tun haben. Und zwar, das Thema findet sich ja schon ganz am Anfang auf der ersten Seite, im zweiten Absatz. Man könnte, möchte davon reden, einen Satz zu erleben. Lässt sich dieses Erlebnis niederschreiben? In diesem Erlebniszusammenhang steckt die Passivität in dem Sinn, wie er auch weiter unten sagt, wenn mir jemand etwas sagt und ich verstehe es, so geschieht mir dies ebenso, wie dass ich höre, was er sagt.